Solche Begriffe wie Hoffnung, Ermutigung und Segen, das sind nicht nur Begriffe, die für gute Zeiten geeignet sind. Dann, wenn alles rund läuft, wenn alles gut läuft, sondern es sind auch Begriffe, die in einer Krise gelten. Nur die Frage ist, wie können wir eigentlich ein Leben leben, was voller Hoffnung ist, voller Ermutigung und was ein segensreiches Leben ist? Wir haben das eben schon hier in diesem Part für Kinder so erlebt. Ja, was ist eigentlich Segen? Sind das viele Geschenke? Das für Kinder ganz garantiert, wenn Kinder das erleben. Ich weiß nicht, ob du gerade zuguckst und auch ein Kind bist und dich fragst, ah, Mensch, was ist Segen? Ganz viele Geschenke und hast einen riesen Wunschzettel schon für den nächsten Geburtstag, wenn der vorbei ist, vielleicht auch schon für Weihnachten. Kommt ja auch bald. Was ist eigentlich ein segensreiches Leben? Ich erinnere mich daran, als ich das Abitur in der Tasche hatte, das war ein bisschen später, ich habe das auf dem zweiten Bildungsweg gemacht, da dachte ich, jetzt steht mir Tür und Tor offen. Jetzt beginnt das gute Leben. Ich kann mir aussuchen, was ich machen will beruflich. Eigentlich ist alles möglich, oder zumindest fast. Da gibt es so einen Numerus Clausus, der hat mir manche Türen von vornherein schon zugehauen. Aber und ich habe mir überlegt, was ist denn jetzt gut für mich? Und auf welchem Weg erfüllt denn sich mein Leben so völlig? Es war ein schönes Gefühl. Und die Frage ist aber auch, was ist denn eigentlich ein gutes Leben? Einen richtig guten Job zu haben, das heißt so den Traumberuf, zumindest bevor man ihn studiert oder lernt, ist es meistens der Traumberuf. Oder Karriere machen, richtig viel Geld verdienen, richtig gut dastehen, tun können, was man will. Ist das das gute Leben? Und vor allen Dingen natürlich gesund bleiben. Steht ja fast überall drauf. Bleib gesund. Bleib gesund. Scheint ja irgendwie das Höchste des Lebens zu sein, gesund zu bleiben. Ist es das? Ich glaube, dass das eine entscheidende Frage ist für uns, weil Gott das ultimative gute Leben, segensreiche Leben mit uns vorhat. Dass es Gottes Absicht ist, dass wir mit Segen überschüttet werden. Er ist doch der Erfinder des Lebens. Die Frage ist, wo bekomme ich das gute Leben her? Was ist ein gutes Leben für mich? Oder das Beste ist vor allen Dingen dann bei Gott zu finden. Gott gibt Antworten, die verstecken sich manchmal in seinem Wort, in Gottes Geschichte mit den Menschen. Wenn man entdeckt, wie geht eigentlich Gott mit Menschen um und wie sieht das denn aus, wenn Gott Menschen begleitet? Und manchmal verstecken sie sich auch so gar nicht, diese Antworten, sondern sind ganz offensichtlich, aber vielleicht überlesen wir sie ganz schnell. Dabei ist die Frage, was das gute Leben und was ein segensreiches Leben ist, von Anfang an ein Thema in der Bibel. Und es zieht sich vollkommen durch, ein gesegnetes Leben zu haben. Ich fange mal ganz von vorne an. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist der erste Satz der Bibel. Das ist also nun wirklich der Anfang. Und Gott wird uns vorgestellt als der Erfinder der Erde, als der Schöpfer. Gott ist der Kreator, der unfassbar und unendlich kreative Schöpfer. Und wir erleben das trotzdem, dass wir Menschen auch die Erde ein Stück runtergewirtschaftet haben, ist doch immer noch unendlich viel zu erkennen von dieser atemberaubenden Kreativität, von dieser atemberaubenden Schönheit der Schöpfung, von dieser Vielfalt an Farben, an Gerüchen, an Geschmäckern. Also, bevor es zu dem großen Bruch kommt, bevor es zu dem Einbruch der Sünde in diese Welt kommt, steht erstmal Gottes geniale Schöpfung. Es fängt eben nicht damit an, dass alles kaputt geht, sondern es fängt damit an, dass Gott segnet. So schuf Gott die Seeungeheuer und alle Arten von Wassertieren, ebenso jede Art von Vögeln und geflügelten Tieren. Und Gott sah das alles an, es war gut. Und Gott segnete seine Geschöpfe und sagte: Seid fruchtbar, mehrt euch und füllt die Erde, und ihr Vögel, vermehrt euch auf der Erde. Es geht direkt weiter. Wir sind immer noch im ersten Kapitel. Dann sprach Gott: Nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Und ein wenig weiter heißt es: Und Gott sah alles an, was er geschaffen hat, und sah, es war alles sehr gut. Gott schafft mit seiner unfassbaren Kreativität seine Schöpfung und segnet sie. Und dann schafft er die Menschen und segnet sie. Und damit noch nicht genug. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag, der ihm gehört, denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollbracht hatte. Als Gott mit der Schöpfung am Ende ist, sie also vollendet hat, ist bereits dreimal der Segen da. Einmal seine Schöpfung, die Natur, die Tiere, dann der Mensch und dann zum Abschluss, zum krönenden Abschluss, der Genusstag Gottes für die Schöpfung, der Ruhetag. Er setzt sich hin und freut sich an dem, was er geschaffen hat, und segnet diesen Tag und erklärt ihn zu einem gesegneten Tag. Interessant, dass Gott den Sonntag segnet, auch für uns, damit wir uns hinsetzen können und genießen können, was Gott gemacht hat. Das ist Segen, genießen können. Zusammenfassend heißt das, und wir sind immer noch beim ersten Vers des zweiten Kapitels: Alles beginnt mit Segen. Alles beginnt mit Segen. Es gibt aber noch zwei weitere Schlussfolgerungen, die aus diesen ersten Versen der Bibel deutlich werden. Alles beginnt mit Segen, und dann Segen beginnt mit Gott. Oder Segen hängt an Gott. Und ganz offensichtlich folgt daraus: Wir sind geschaffen, ein segensreiches Leben zu leben. Wir sind geschaffen, ein segensreiches Leben zu leben. Das ist offensichtlich Gottes Absicht mit seiner Schöpfung, also mit dieser Umwelt, mit dieser Erde, mit der Natur, mit den Tieren, mit dir und mit mir, dass du ein segensreiches Leben lebst. Zu segnen gehört zu Gottes Absicht in unserem, in deinem Leben. Ich habe es eben schon mal gesagt, dass ich glaube, dass Gott dich segnen will, mehr als du dir denken kannst, dich überschütten will mit Segen, dich übergießen will mit Segen, dir Segen schenken will ohne Ende. Und vielleicht denkt der eine oder andere, jetzt müssen wir sehr gut aufpassen. Jetzt fängt er da oben an und so eine Art Wohlstandsevangelium da loszulassen. So nach dem Motto, wenn du glaubst, dann hast du Reichtum ohne Ende und dann bist du ewig gesund und es geht dir immer gut und die ganzen Krisen und das ganze Schlechte in der Welt wird dir nicht begegnen. Ehrlich gesagt, liegt mir nichts ferner, als das sowas loszulassen. Ich glaube, Gottes Segen ausschließlich damit gleichzusetzen, dass es uns irgendwie gut geht, dass er uns mit materiellem Reichtum oder auch Gesundheit oder was auch immer überschüttet, dass uns nichts Schlechtes mehr irgendwie erreicht, das ist fast so ein bisschen was wie so ein Talisman-Gott. So ein Glücksbringer, der so das Glück nach unseren Vorstellungen uns bringt. Wer sagt denn eigentlich, dass Segen Reichtum, materieller Reichtum ist? Interessant ist, wenn man so Berichte von Millionären hört, wie schnell das Geld weg ist und Beziehungen dabei kaputt gehen können und wie Geld gar nicht und materieller Reichtum gar nicht immer nur der Segen ist. Segen ist so viel mehr. Gott verspricht so viel mehr als das, was wir vielleicht beim kurzen Nachdenken unter Segen verstehen. Aber die Frage ist, was ist denn Segen? Was ist denn nur Segen? Was heißt das denn, ein segensreiches Leben zu leben, wenn es gar nicht so zuerst auf Geld oder noch nicht mal vielleicht auf Gesundheit drauf ankommt? Sonst hätten ganz viele in unserer Gesellschaft, auch in unserer Gemeinde, schon verloren. Aber was Segen bedeutet, das zeigen einige ganz bekannte Verse. Und ich sage das ganz bekannt, weil viele, die vielleicht auch mit Glauben und Gott und Jesus nichts oder wenig am Hut haben, auch schon mal diese Verse gehört haben. Sie kommen oft am Ende von Gottesdiensten vor. Durch alle Konfessionen und Denominationen hinweg werden diese Worte gesprochen, diese Segensworte. Sie stehen in 4. Mose 6, die Verse 24 bis 27. Dort heißt es: Der Herr segne euch und beschütze euch. Der Herr blicke euch freundlich an und schenke euch seine Liebe. Der Herr wende euch sein Angesicht zu und gebe euch Glück und Frieden. Mit diesen Versen sollen sie meinen Namen auf die Leute von Israel legen. Dann werde ich mein Volk Israel segnen. Das sagt Gott. Wenn Gott diese Segensworte und diese Segensformel verordnet sozusagen, dann wird in diesen Versen auch gleichzeitig deutlich, was Segen bedeutet. Sehr deutlich wird das hier. Und zwar geht es um Gottes Nähe, Gottes persönliche Zuwendung zu dir. Dreimal kommt hier der Name Gottes vor, der Ich bin da. Segen heißt, Gott ist da. Gott ist mit dir. Gott will in dir sein und für dich. Und zweimal betont Gott, dass er sein Gesicht seinem Volk zuwendet. Und Gesicht zuwenden, jemanden anschauen, heißt, ich gebe mich zu erkennen. Segen heißt also, in Gottes Nähe zu leben, Gottes Mitgehen, Vorausgehen, Gottes Begleitung, Gottes Unterwegssein erleben, mit Gott unterwegs zu sein. Also in diesem Segen geht es zuerst um Gott. Gott offenbart sich, weil er Beziehung will, weil er Gemeinschaft will mit seinem Volk. Und das ist heute noch genauso. Gott offenbart sich, zeigt sich, schaut dich an, weil er Beziehung will mit dir. Gott schaut dir in die Augen. Segen heißt also nicht, Gott gibt irgendwelche Geschenke und verschwindet dann wieder von der Bildfläche. Gott gibt dir was und dann kann er wieder nach Hause gehen. Sondern Segen heißt, Gott gibt sich. Gott gibt sich dir. Mit Jesus wird das ganz offensichtlich, was das heißt. In Jesus kommt uns Gott nahe. Das ist so eine Floskel, die haben vielleicht schon viele gehört. In Jesus kommt uns Gott nahe. Aber in Jesus begegnet Gott wirklich den Menschen. Plötzlich steht er vor ihnen. Und plötzlich schaut er ihnen wirklich ins Gesicht und schaut ihnen in die Augen. Und er schaut den an den Rand gedrängten in den Augen. Den Ausgebeuteten schaut er in die Augen. Er begegnet ihnen auf Augenhöhe. Und wenn sie Jesus anschauen, schauen sie Gott in die Augen. Begegnen Gott persönlich. So sehr gibt Gott sich, dass er sich zeigt, wie er ist. Wie er denkt, was er fühlt, was er vorhat. Wie er mit Menschen umgeht, wie er mit dir umgeht. So sehr gibt Gott sich, wendet er sein Gesicht zu. Er dreht sich nicht weg. Und Menschen, die das erleben, die von Jesus gesehen und angesehen werden, sind angesehene Menschen und sind gesegnete Menschen. Und ganz viele in dieser Zeit, die Jesus erleben, die Jesus begegnen, wollen nicht mehr weg von ihm, wollen ihm nachfolgen, wollen ihm hinterher. Manche wollen nur seine Geschenke. Die denken, Segen reicht, wenn er was rüberschiebt und dann kann er ja wieder nach Hause gehen. Aber die, die erleben, dass wenn sie in die Augen Jesu gucken, dass sie in Gottes Augen gucken, die erleben das, was mit ihnen passiert, dass sie Gott begegnen, dass sie gesegnet sind. Übrigens sind bei den Leuten, denen Jesus in die Augen schaut, wie ich eben schon sagte, die an den Rand gedrängten, aber auch die, die in der Mitte der Gesellschaft stehen. Dort sind die Armen und Gott begegnet in Jesus auch den Superreichen. Das sind innerlich völlig Leere und Einsame. Und dann sind da die, bei denen alles gut läuft, alles rund läuft. Das sind die Sterbenskranken, die so bitter darauf angewiesen sind, dass sich Gott ihnen zuwendet, weil sie keine andere Hoffnung mehr haben. Das sind die ganz Gesunden. Darunter sind Menschen, die verachtet sind. Und das sind Angesehene. Das sind Menschen, die diskriminiert werden wegen ihrer Herkunft, vielleicht auch wegen ihrer Krankheit, weil sie anders aussehen, sich anders verhalten. Und das sind die Angesehenen, mit denen es gerne jeder zu tun haben will. Das sind die Kerngesunden und die psychisch und körperlich Kranken. Das sind Leute mit einem Sack voll Schuld und Versagen im Leben. Und das sind die, die meinen, Gott könnte ganz stolz auf sie sein. Das sind anständige Bürger, Normalbürger und das sind die mit einer zwielichtigen Vergangenheit und Gegenwart. Und Jesus begegnet ihnen allen und schaut ihnen in die Augen. Und darum, das bist du und ich. Vielleicht hast du dich hier eben eingeordnet in einen der verschiedenen Kategorien. Egal in welcher Situation du bist, ob du gerade in einer tiefen Krise bist und nicht mehr weißt, wie du klarkommen sollst, wie es weitergehen soll, dass du schon tausendmal gebetet hast und es nichts passiert und wünschst dir so sehr, dass Gott eingreift. Oder ob du sagst, bei mir läuft alles rund, Krise ist weit entfernt, Corona kann mir nichts, ich profitiere eigentlich noch davon. Gott schaut dich an und will dich segnen. Will dich segnen mit seinem Segen. Will sich dir freundlich zuwenden. Will Begegnung und Beziehung mit dir haben. Und dazu lädt er dich ein und dazu lade ich dich ein, wenn du sagst, ich würde gerne diesem Gott begegnen. Ich würde gerne in Kontakt treten. Ich weiß ja nicht, wie das geht. Dann stehen alle die heute hier mitgearbeitet, mitgeholfen haben, in diesem Gottesdienst zur Verfügung zum Gespräch. Es ist gut, mit all dem, was man hat, rauszukommen und sagen, ich verstehe das mit Gott nicht vielleicht. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, mit Gott und in Beziehung treten. Ich möchte das aber wissen. Und das ist gut, ins Gespräch zu kommen. Das kann man auch mit Abstand. Ins Gespräch kommen und sich sehnen danach, Gott in die Augen zu schauen, weil er sich uns zuwendet. Es geht also zuerst gar nicht darum, von Gott etwas zu bekommen, sondern Gott zu bekommen, zu erleben, dass Gott selbst kommt. es geht nicht darum, von Gott etwas zu bekommen, sondern Gott zu bekommen. Hans-Joachim Eckstein, ein Theologe, ehemaliger Theologieprofessor, hat das in ganz einfachen Worten, wie ich finde, brillant auf den Punkt gebracht. Das größte Glück, könnte auch sagen, der größte Segen, besteht wohl darin, in Jesus Christus etwas zu finden, was einem noch wichtiger ist als das eigene Glück. Und deshalb ist ein segenreiches Leben nicht ein Leben möglichst ohne Hindernisse, ohne Kämpfe, sondern ein Leben, in dem Gott präsent ist, Gott in uns, Gott mit uns, Gott um uns. Ein Leben mit Gott. Je näher du Gott bist, umso mehr wirst du ihn kennenlernen. Je mehr du Gott kennenlernst, umso größer wird dein Vertrauen auf ihn. Und je mehr du lernst, ihm zu vertrauen, umso mehr wirst du seine Macht, sein Handeln in deinem Leben entdecken und in dieser Welt. Also ein segensreiches Leben ist ein Leben, in dem Gott da ist. Ganz präsent, real, gegenwärtig, an jedem Tag, in jeder Minute. Und deshalb ist der Segen Gottes auch unabhängig von äußeren Umständen, vom Wohlergehen. Der Segen Gottes ist kein Impfstoff, kein Antikörper gegen sämtliche Schmerzen und sämtliches Leid. Jesus sagt es den Jüngern offen und ehrlich und runter raus: In der Welt wird man euch hart zusetzen. Und er sagt weiter: Aber verliert nicht den Mut, ich habe die Welt besiegt. Er sagt, in der Welt, in der ihr lebt, in dieser eigentlich von Gott so wunderbar geschaffenen Welt, wird es Krisen geben, es wird Leid geben, es wird Krankheit geben, es wird Schmerzen geben. Aber das ist nicht das letzte Wort. Seid ermutigt, habt keine Angst. Ich habe sie besiegt, diese Welt. Jesus hat das selbst erlebt. Sie haben ihm hart zugesetzt. Er hat viel ertragen und aushalten müssen, bis hin zum Tod am Kreuz. Wie kommen wir auf den Gedanken, wir könnten Jesus nachfolgen, nah bei Gott sein, ohne harte Zeiten, ohne Kämpfe, ohne Verzicht? Vielleicht sind sie sogar manchmal nötig, um echt Segen zu erfahren. Es gibt eine bemerkenswerte Geschichte in der Bibel eines ziemlich mit allen Wassern gewaschenen Typen. Jakob heißt dieser Mann, der konnte sehr gut für seine eigenen Vorteile sorgen, mit allen Tricks und Kniffs. Er war ständig auf der Suche nach Segen Gottes. Mit der Wahrheit hat er es nicht so genau genommen. Er wollte ständig das gute Leben haben, das, wofür es sich zu leben lohnt. Und eines Tages ist er unterwegs und da stellt sich ihm ein Fremder an einem Fluss in den Weg und er kämpft mit diesem Fremden die ganze Nacht. Er muss ganz schön was einstecken, kriegt richtig einen auf die Hüfte. Also er hinkt dann nur noch darum und kämpft und kämpft und kämpft bis zum Morgen. Dann will dieser Fremde wieder gehen und es stellt sich raus, dass dieser Fremde ein Engel Gottes ist. Und Jakob hält ihn an seinem Gewand fest und sagt ihm: Ich lass dich nicht gehen. Ich lass dich nicht gehen, bevor du mich segnest. Und dieser Fremde, dieser Engel Gottes spricht diesen Segen zu, diesem Jakob den Segen zu. Und er nennt diesen Ort, wo das geschieht, Angesicht, weil er sagt: Ich bin Gott begegnet. Gott hat mir in die Augen geschaut und ich habe Gott in die Augen schauen können. Und jetzt erst erlebt dieser Jakob, dass er gesegneter ist. Was er vorher durch Reichtum, durch vieles Erschleichen von Vorteilen versucht hat zu bekommen, das erlebt er dort, als Gott sich ihm in den Weg stellt. In seinen Weg mit Lüge, in seinen Weg der Verlogenheit, in seinen Weg des Egoismus. Er kriegt einen kräftig auf die Hüfte. Jetzt kann er nicht mehr davonrennen vor der Wahrheit. Jetzt hinkt er durchs Leben als Gesegneter. Mancher Segen kommt manchmal wirklich ziemlich verborgen daher, ist auf Anhieb gar nicht so einfach zu erkennen. Und ich bin davon überzeugt, manchmal ist der Segen gerade da, wo wir ihn nicht vermuten, in Krisen, in Schwierigkeiten, in Kämpfen. Ich habe es oft erlebt, dass Menschen Segen tatsächlich erlebt haben, auch in Scheitern und im Zerbruch, was sich überhaupt nicht nach Segen anfühlt. Aber wo Gott wieder neue Türen hatte, wo er reingehen konnte, wo er Menschen begegnen konnte. Ich habe am Anfang gesagt, alles beginnt mit Segen. Segen beginnt mit Gott und Segen hängt mit Gott zusammen. Ist nicht zu trennen Und wir sind dazu geschaffen, ein segenreiches Leben zu leben. Das heißt, wir sind gesegnet, um zu segnen. Wer mit Gott unterwegs ist, der ist immer auch zu anderen unterwegs. Erstes Kapitel der Bibel, erste Verse. Was passiert? Adam und Eva werden, die ersten Menschen werden gesegnet und Gott sagt, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die ganze Erde und macht sie euch untertan. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben und vertraue sie eurer Fürsorge an. Ihr Auftrag ist es, als Gesegnete zu segnen. Hier geht es nicht um Ausbeutung und Unterdrückung dieser Welt, da wurde dieser Vers gründlich missverstanden, sondern um leitende Fürsorge. Es geht darum, dass dieses Geschenk des Lebens, was die ersten Menschen bekommen haben, an andere weitergeben, an die Schöpfung weitergeben. Das ist genau das Problem, wenn wir sagen, allen Segen für mich und du kannst ja auch beten, dass Gott dich segnet. Sondern es geht darum, dass wir diesen Segen Gottes, dass wir das Leben Gottes weitergeben. Und an Jesus ist zu sehen, wie Gott sich das vorstellt mit seinem Segen. Auf jeder Seite der Evangelien ist er als Segensbringer unterwegs. Und wenn du Jesus anschaust, dann kannst du ganz schnell lernen, wie das geht, ein segensreiches Leben zu leben. Denen zu geben, die nichts haben, die Hungrigen zu speisen, die Gefangenen zu besuchen und sich um Kranke zu kümmern. Und als kleine oder große Herausforderung, die schwierigen Leute um dich herum zu segnen. Jesus sagt, segnet, die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Segnet, die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Vergeltet Böses nicht mit Bösem. Und gebt Beleidigungen nicht wieder zurück. Im Gegenteil, segnet eure Beleidiger, denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu empfangen. Wir leben in einer gefallenen und zerbrochenen Welt. Und die Nachricht ist, die gute Nachricht, das Reich Gottes lebt in uns, wenn wir Gesegnete sind. Das heißt, Menschen in Beziehung mit Gott. Und wir können diesen Segen weitergeben. Und ich möchte dir zwei Fragen mitgeben für diesen Sonntag, für diese Woche, weil Gott möchte, dass wir Segensbringer sind. Welchen Segen hast du erlebt, den du jetzt oder ähnlich an jemanden weitergeben kannst heute? Und wie kannst du heute segnen und wie willst du sie oder wen kannst du segnen und wen und wie willst du sie oder ihn segnen? Was kannst du tun? Wie kannst du zu einem Lebensspender werden? Amen.